Ich möchte auch von meiner Seite alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben heute gesagt, wir machen den gemeinsamen Start mit den Kindern. Und es sind vier junge Männer da, ganz cool. Ich werde eine Geschichte in dem Sinn für euch abpassen, erzählen. Und nachher werden wir dann in die Predigt gehen, wo ich dann auf Hochdeutsch fortfahren werde. Wir haben das Thema Hoffnung in Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Apostelgeschichte-Reihe tut mich total faszinieren. Ich habe die Apostelgeschichte schon etwa mal durchgelesen, aber irgendwie, ja, es hat mich recht gepackt. Mich beeindruckt, wie die ersten Christen unterwegs waren, und es motiviert mich. Es motiviert mich, weil ich gesehen habe, das sind ganz normale Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben, die in dieser Verbindung mit Gott gelebt haben, ganz nahe bei ihm und in der Kraft von seinem Geist die damalige Welt auf den Kopf gestellt haben. Auf den Kopf gestellt im Sinn, dass sie den Menschen Jesus nachgebracht haben und einfach das gelebt haben, was sie von ihm gelernt haben. Wir werden heute eine Geschichte anschauen. Die Geschichte handelt von einem gelähmten Mann, der geheilt wurde. Den Titel haben wir genannt Hoffnung in Jesus. Und es war so, ich tue noch schnell meine Bibel, um noch spicken. So war, dass der Petrus und der Johannes in den Tempel gegangen sind. Es war etwa um 3 Uhr am Nachmittag, das war die Zeit des Gebets. Und sie waren darum höchstwahrscheinlich unterwegs, um dort im Tempel zu beten. Und als sie dort unterwegs waren, kurz vor sie an das Tor gekommen sind, wo man die Schöne genannt hat, ist gleichzeitig ein gelähmter Mann dort abgeleitet worden. Der Mann ist dort Tag für Tag dort gesessen und hat gehofft, dass die Leute mindestens irgendetwas noch von dem, was vorher kennen. Er hat sein Leben verdient oder versucht zu überleben, indem er gebettelt hat. Etwas extrem Erniedrigendes, das ich glaube, niemandem wünschen würde. Einfach dort zu hocken, nichts zu machen und zu hoffen, dass irgendjemandem so ein bisschen, pfff, da kannst du haben. Und das war das Leben von dem Mann, Tag für Tag. Und wisst ihr, was ich glaube, das Schlimmste war vielleicht für den Mann? Neben dem, dass er nicht laufen konnte. Dass er für viele Menschen einfach niemand war. Menschen, die an ihm vorbeilaufen, einen nach dem anderen und ihn einfach ignorieren. Wir wissen nicht, wie der Mann geheissen hat. Wir wissen aber, dass der Mann schon 40 Jahre lang gelähmt war, nämlich von Geburt an. Und der Mann ist dort an dem Tor gehockt, wo der Petrus und der Johannes vorbeigekommen sind. Und der hat Petrus und Johannes angesprochen und hat sie wahrscheinlich gesagt, hey, gebt mir bitte etwas. Ich brauche ein bisschen Geld. Eine milde Gabe. Der Petrus und Johannes, und das finde ich das erste Bemerkenswerte an dieser Geschichte, sie sind nicht einfach an dem Mann vorbeigelaufen. Wie häufig schaut mir doch weg, wenn irgendwo Not um ist. Wenn irgendwo uns etwas ins Auge sticht, anstatt auf das zuzugehen, und uns von Gott zu brauchen zu lassen, müssen wir ganz häufig wegschauen. Petrus und Johannes haben das nicht gemacht. Es steht nämlich in der Bibel, dass sie ihn angeschaut haben. Ganz fest. Und dann haben sie ihm noch etwas anderes gesagt. Haben gesagt, hey, schau uns an. Ich kann mir vorstellen, dass der Mann sich so geschämt hat, dass er schon so in dem hineingelebt hat, dass er eigentlich nichts ist. Dass er sich fast nicht traut hat, die Leute anzuschauen. Aber Petrus und Johannes sagen ihm, hey, schau uns an. Und dann kommt ganz ein cooler Satz von Petrus. Petrus sagt, wir haben kein Silber. Ui, hat wahrscheinlich der Mann gedacht. Wir haben auch kein Gold. Super, wird er gedacht haben. Aber etwas haben wir. Ah, oh, hat er wahrscheinlich jetzt gedacht. Aber was wird es wohl sein? Hä? Kein Gold, kein Silber? Komisch. Dann sagt der Petrus, eben, wir haben etwas und das wollen wir dir geben. Nämlich im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und fang an laufen. Oi. Da hat der Petrus den Mann genommen an der Hand, steht sogar an der rechten Hand, die Bibel ist manchmal cool mit so gewissen Details, hat ihn an der rechten Hand gepackt und aufgelupft. Und steht in der Bibel, dass in dem Moment seine Füße stark geworden sind und seine Gelenke sich gefestigt haben. Der Mann hat, müsst ihr vorstellen, der hat noch 40 Jahre ist der nicht gelaufen, der hat gar keine entwickelten Muskeln gehabt. Aber in dem Moment, wo der Petrus ihn im Namen von Jesus gepackt hat und ihn aufgelupft hat oder aufgenommen hat, ist der Mann aufgestanden und ist gelaufen. Petrus und Johannes, da steht gar nicht, dass jetzt irgendein grosses Theater drum gemacht haben, die sind weitergelaufen in den Tempel rein. Die haben ja dem Mann nicht gegeben, was sie hatten. Aber der Mann, der ist von dem, oh, jetzt habe ich voll, ich bin so begeistert von der Geschichte, dass ich vergessen habe, genau da sind sie am Betteln und jetzt steht er. Der Mann, der war so begeistert gewesen, Entschuldigung, Kinder, ich habe extra die Bilder gesucht und jetzt vergesse ich, die noch zu bringen. Der Mann war so begeistert gewesen, dass er nicht mehr von Petrus und Johannes seiner Seite gewichen ist. Er ist rumgehüpft und rumgetanzt und hat Gott gelobt. Und ihr könnt es mir glauben, das war nicht der Stil, den man im Tempel hatte. Man ist ja nicht einfach so rumgehüpft und rumgetanzt und hat ein bisschen wild umeinander gerannt. Und die Leute sind natürlich aufmerksam geworden auf das, was da geht. Die haben angefangen zu schauen, hey, was geht da? Und plötzlich haben sie gemerkt, hey, das kann ja nicht sein. Das ist der Mann, der jeden Tag an dem Tor gehockt ist. Und es kann nicht sein, dass der einfach ein Betrüger war. Wir wissen, der ist 40 Jahre alt und der ist noch nie einen Schritt gegangen in seinem Leben. Und jetzt steht er da, hüpft umeinander und lobt Gott. Krass. Und es sind immer mehr Leute gekommen, immer mehr sind zum Petrus und Johannes angestanden und haben sich gefragt, hey, wie ist das nur möglich? Und da finde ich jetzt zweite bemerkenswerte oder eins von den vielen bemerkenswerten Sachen, aber etwas, was mir aufgefallen ist, der Petrus und Johannes haben die Chance ergriffen, nicht um sich selber gross anzustellen, sondern um auf Gott und auf Jesus hinzuweisen. Der Petrus hat da seine zweite Predigt gehalten im Tempel. Was hat er gesagt? Als erstes sagt der Petrus zu den Leuten, hey, was staunet ihr eigentlich so? Was tönt eigentlich so, als wäre das, jetzt weiss nicht, wie verrückt, was jetzt da passiert ist. Es ist ja nicht, dass wir das gemacht haben. Nein, Gott hat da gezeigt, dass er seinem Sohn Jesus Christus Macht gegeben hat. So viel Macht, dass jetzt einfach der Mann mir können sagen, dass er aufstehen soll und er ist aufgestanden. Der Petrus ist auch mega direkt geworden. Er hat zu diesen Leuten gesagt, recht heftig, hey, und der Jesus ist übrigens genau der, den ihr gekreuzigt habt. Und darauf bestanden hat vor dem Pilatus, dass er ihn umbringen soll. Aber nachdem Jesus umgebracht wurde, ist er nicht tot geblieben. Er ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Und das hat der Petrus da nochmal ganz stark betont. Und dann hat er gesagt, und jetzt der Mann, den ihr da gesehen vor euch da, der ist es durch sein Glauben, durch sein Vertrauen in Gott geheilt worden. Gott selber hat ihm den Glauben geschenkt in seinem Herz, damit er geheilt werden konnte. Das waren nicht wir, die irgendwie coole Typen sind, die jetzt einfach das können. Nein, es war Gott, der einem Mann den Glauben geschenkt hat, der erlaubt hat, dass er geheilt werden konnte. Der Petrus sagt nachher, hey Leute, Gott hat schon ganz lange gesagt, dass der Jesus mal wird kommen. Gott hat schon ganz lange gesagt, dass der Messias wird kommen. Und dann hat er die Leute alle eingeladen und gesagt, hey, kommt zu dem Gott, zu dem mächtigen Jesus. Der Jesus ist jetzt nicht mehr der, den ihr da rumgeschubst habt. Der Jesus ist nicht mehr der, den ihr vor kürzlich getötet habt. Nein, der Jesus hockt jetzt bei Gott, dem Vater, an der Stelle, wo Gott ihm gegeben hat. Er ist ein Mächtiger, steht über allem und es ist kein Ding für ihn, den Mensch einfach zu heilen. Der Petrus hat seine Predigt damit geschlossen, dass er gesagt hat, Gott hat uns, oder sie damals, die Juden, hat uns euch dazu berufen, für alle Menschen auf der Welt ein Segen zu sein. Und hat dann eingeladen, hey, kehret um, tun Buss und hört auf die Botschaft, die Gott euch gibt. Auf den Messias, auf den Jesus, der schon lange von den Propheten verheißen worden ist. Kehret um zu ihm und lasst euch von Jesus segnen. Aber das Ziel, wie der Petrus selber auch in dieser Geschichte gezeigt hat, ist nicht, dass ich selber im Mittelpunkt stehe, dass ich selber gross rauskomme, dass ich der coole Typ bin, sondern dass ich darf für andere Menschen ein Segen sein. Und das ist das Verständnis, das die ersten Christen hatten. Sie haben gewusst, wir wollen für andere Menschen ein Segen sein. Wir wollen anderen Gutes tun, wo Gott uns zeigt, dass etwas dran ist zum Tun. Jetzt dürfen die Kinder in die Sonntagsschule, oder nein, dahinter gehen, heute haben wir ja keine Sonntagsschule. Aber ihr dürft euch vielleicht mal überlegen zusammen, vielleicht könnt ihr mit dem Severin diskutieren. Hey, was heisst die Geschichte für heute für euch? Gibt es so krasse Wunder auch heute noch? Gibt es so etwas auch heute? Und sonst könnt ihr dann euch mit euren Eltern am Mittagstisch noch weiter diskutieren. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit. Ihr dürft jetzt übergehen. Ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch. Mal schauen, ob das gelingt. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mit dieser Geschichte. Sie ist cool, oder? Aber mich fordert es heraus, weil ich das nicht so häufig beziehungsweise noch gar nicht so was Krasses erlebt habe. Es fordert mich heraus, weil die Realität, die ich hier teilweise in der Apostelgeschichte auch sehe, teilweise ein bisschen weit weg von meiner Realität ist. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wie kann ich die Geschichte einordnen? Aber wie ich schon erwähnt habe, die Apostelgeschichte und das Ganze, was wir bis jetzt angeschaut haben, fordert mich nicht nur heraus, es ermutigt mich auch. Ich möchte mich nicht runterdrücken lassen im Sinn von, heute klappt das alles nicht. Sondern ich möchte schauen, was bedeutet das für unsere Zeit heute? Ich möchte mit euch kurz in dieser Predigt anschauen, wie können wir uns selbst von Gott so gebrauchen lassen in der heutigen Zeit, dass er auch durch uns heute so mächtig wirken kann. Und daraus können wir ganz viel in dieser Geschichte lernen. Aber nochmals zurück zu diesen Wundern. Die Apostelgeschichte scheint voll zu sein von solchen faszinierenden, fast unglaublichen Geschichten. Wie gesagt, wenn wir schauen, was bei uns so geht, denken wir, woran liegt es? Warum ist es so anders, unser Erleben? Ich werde am Schluss von der Predigt darauf nochmals im Detail zurückkommen. Was aber hier mal zu betonen gibt, ist, dass Gott Zeichen und Wunder benutzt hat, um seine Botschaft zu bestätigen. Es ging nicht darum, einfach irgendwo eine Show zu machen. Es ging auch nicht einmal darum, alle Menschen zu heilen. Obwohl Jesus sagt, er kam für das, um die Gefangenen zu befreien, um Heilung auszurufen. Aber es wurden nicht alle geheilt. Jesus hatte viele Menschen geheilt und hier finden wir immer noch Leute, die noch nicht geheilt waren. Also es wurden nicht alle von Jesus geheilt. Aber die Wunder, die hier passieren, die hatten den Hauptzweck, Gott groß zu machen. Diese gute Botschaft, die hier verkündigt wurde, zu untermauern. Es ging nicht einfach um eine Religion, die sich im Gehirn von ein paar Spinnern entwickelt hat, sondern es ging hier um eine Realität, die durch diese Wunder und Zeichen bestätigt wurde. Und darum, auf das komme ich dann später nochmal, ist auch ganz häufig dort, wo das Evangelium als ganz neu reinkommt, bestätigt Gott noch viel stärker mit diesen Wundern und Zeichen. In diesem Sinn die Frage, passieren heute auch noch so Wunder? Ja, und man hört ganz viel von dem. Ich sage mal leider in anderen Teilen von der Erde als jetzt bei uns. Aber es passiert auch heute noch. Das Zweite ist, dass Jesus das vorausgesagt hatte, dass wenn sie einmal Größeres als er selbst tun werden. Jesus hatte gesagt, dass sie einmal, wenn der Heilige Geist gekommen wäre, dass sie noch größere Wunder als er selbst durchführen würden. Die Voraussetzung da, wo er gesagt hat, im Johannes 14, 12, ist, dass all diejenigen, die an ihn glauben, das tun werden. Der Glaube, wie wir auch heute nochmal sehen werden, spielt eine ganz zentrale Rolle. Und nun haben wir hier den Petrus und den Johannes. Vergessen wir nicht, was der Petrus für einen Lebenslauf mit sich bringt. Vor ein paar Wochen hat er Jesus verraten, hat Angst gehabt, war feige, total versagt. Aber Gott wollte gerade mit ihm Geschichte schreiben. Und das ermutigt mich. Wenn Gott so Leute wie den Petrus, die so versagt haben, so unbeständig waren. Der Petrus, der hatte keine klare Linie in vielen Sachen charakterlich. Er war ein schwieriger Mensch eigentlich, grundsätzlich. Aber Gott hat genau ihn benutzt. Es ging nicht darum, dass Gott perfekte Menschen einsetzen wollte, sondern Menschen, die verfügbar waren für ihn, die sich ganz ihm hingegeben haben. Und das genau sehen wir beim Petrus jetzt, nachdem er den Heiligen Geist bekommen hat. Ein total veränderter Mensch. Ein Petrus, der in der Fülle des Heiligen Geistes unterwegs ist und kaum wiedererkennbar ist zu dem Petrus, der vor ein paar Wochen ganz andere Sachen gemacht hat und wo es brenzlig wurde, einfach davonrannte. Vergessen wir in diesem Sinn nicht, dass wir jetzt uns nach Pfingsten befinden, wo der Heilige Geist, diese Kraft, die Jesus verheißen hatte, durch die Christen am Wirken ist. Die Apostelgeschichte ist eigentlich nichts mehr als eine Beschreibung, dass der Vers 1,8, wo Jesus sagt, ihr werdet Kraft bekommen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Die Apostelgeschichte ist nicht mehr als eine Bestätigung, dass das wahr geworden ist. Und genauso wir müssen nicht erwarten, dass wir Zeugen für Gott sein können, dass wir unser Umfeld mit Gottes Botschaft erreichen können, wenn wir nicht in dieser Fülle vom Heiligen Geist, in dieser Kraft unterwegs sind. Es geht nicht anders, das hat Jesus ganz klar vorausgesagt. Dann haben wir hier, wie gesagt, den Petrus und Johannes, die in den Tempel gehen, um zu beten. Ich möchte hier das nicht mehr vertiefen, aber mich beeindruckt es, wie Petrus und Johannes einfach Teil von einer Gemeinde war, die gebetet hat, die in dieser engen Beziehung zum Vater gelebt hat. Beten war nicht einfach, so stelle ich mir das vor, einfach wir bringen unsere Liste vor, haben diese Pflicht erfüllt und dann geht es weiter. Nein, sie lebten in dieser engen Verbindung mit dem Vater, die möglich wurde durch seinen Sohn Jesus Christus und durch den Heiligen Geist, der in ihnen lebte. Und hier sehen wir den Petrus und Johannes, der eben, sie gehen wieder beten in den Tempel. Am Nachmittag um 3. Sie sind also nicht am Spazieren, sie sind nicht irgendwo einfach am Rumgehen, sie haben ein konkretes Ziel. Warum betone ich das? Ihr kennt doch das auch immer wieder, dass man einfach irgendwo hin muss und es dann gar nicht liebt, wenn man irgendwo da unterbrochen wird. Gerade von jemandem vielleicht, der kommt und etwas von uns will. Also Petrus ist nicht am Spazieren. Und als sie an diesem Mann vorbeikommen, wollten sie eigentlich weitergehen, um zu beten. Und beten war ja wichtig für die ersten Christen. Aber Petrus macht etwas ganz Bemerkenswertes. Obwohl er kein Geld hat. Heute würden wir vielleicht sagen, ich habe keinen Cash und habe keine Kreditkarte, nicht Gold und Silber. Aber Petrus hatte eigentlich den Mann nichts Materielles, das er ihm geben konnte. Aber Petrus hält an und schaut ihn an. Es steht, ich lese euch vor, Vers 3 und 4, als er nun, der Bettler, Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Sie blickten ihn aufmerksam an. Sie haben sich bremsen lassen von ihrem Vorhaben. Sie haben da gestoppt. Und das war der erste Schritt, dass Gott etwas tun konnte. Das war eine Blitzentscheidung, auf diesen Mann einzugehen. Aber das ist ein zentraler Punkt, den ich heute hervorheben möchte. Wenn wir uns vor Gott gebrauchen lassen müssen, dann müssen wir bereit sein, uns auch in unerwarteten Momenten von ihm, von unseren aktuellen Vorhaben abbringen zu lassen. Und das braucht Aufmerksamkeit. Die Führung vom Geist, das Hören auf Gottes Geist, wo uns vielleicht sagt, hey, jetzt stopp. Ich weiß, du hast einen Stress, du musst jetzt einkaufen gehen und die Migros schließt um 6 und weiß nicht was, oder du musst jetzt das andere erledigen und kommst nicht gern zu spät. Sind wir bereit, uns wieder Petrus einfach bremsen zu lassen und uns auf etwas fokussieren, wo im Moment überhaupt nicht wichtig erscheint? Wäre das nicht passiert, wäre das Kapitel 3 und 4 nicht in der Apostelgeschichte gewesen. Und es geht nicht einmal so stark darum, dass dieser Mann dann geheilt wurde. Das war für ihn eine geniale Sache natürlich. Aber wir müssen auch sehen, die vielen Leute, die danach sich zu Jesus bekannt haben, durch dieses Wunder, das sie miterlebt haben, das ist noch viel größer. Weil wenn wir körperlich Nöte haben, das ist das eine. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir einmal in die Ewigkeit gehen, ohne Gott kennenzulernen. Und darum war es viel zentraler, dass all diese Menschen rundherum und der Mann selber auch dann an Gott geglaubt haben. Das passierte alles, weil Petrus und Johannes sich herausreißen ließen, gebremst haben. Ich selber tue mir sehr schwer damit. Ich bin so einer, der ist gern so auf Hochtouren unterwegs. Und das ist manchmal ganz ungünstig, wenn da irgendwas dazwischen kommt, weil dann geht mein ganzer Tagesplan nicht mehr auf. Aber ich möchte lernen, vielleicht ein bisschen meinen Tag weniger vollzupacken, einerseits. Und zweitens auch einfach Gott zu erlauben, mich zu bremsen. Aber da bin ich noch voll am Lernen. Und da kann ich von Petrus genau jetzt auch ganz viel mitnehmen. Petrus sah nicht über die Not hinweg, und also Johannes war ja auch dabei, sondern sie waren aufmerksam. Sie gingen nicht einfach weiter, sondern haben sich auf diese Not von diesem Mann eingelassen. Und dann geht es weiter im Vers 5. Nachdem der Petrus ihm gesagt hatte, hey, schaut uns an, hat der Mann natürlich erwartungsvoll auf sie geblickt und hat sich wahrscheinlich im Hinterkopf, wie gesagt, gefragt, was kommt jetzt? Kein Silber, kein Gold? Kommt dann der Spruch, was passiert jetzt? Und dann sagt Petrus, Vers 6, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi aus Nazareth, steh auf und geh umher. Petrus hatte nichts. Kein Gold, kein Silber, keine Versicherung, keine Krankenkasse. Seine Familie hat er und seine Geschwister, aber viel nicht mehr. Aber er hatte etwas, und da finde ich den Satz ganz bemerkenswert, wo er sagt, doch was ich habe, das gebe ich dir. Einerseits hat er nichts, aber der Petrus lebt in dem Bewusstsein, dass er ganz viel hatte. Er hatte Jesus. Auf ihm war seine ganze Hoffnung, sein ganzes Leben gegründet. Und er war so erfüllt von diesem Jesus, dass er eigentlich wie ein voller Becher nur noch überlaufen konnte. Und er darum sagte, das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu, steh auf. Und da frage ich mich auch wieder, lebe ich in dem Bewusstsein, was ich alles in Jesus habe? Lebe ich in dem Bewusstsein, was mir Gott alles geschenkt hat? Lebe ich in dieser Fülle, die Jesus uns verheißen hat? Jesus hat gesagt, das haben wir letztes Jahr, das ganze Jahr angeschaut, und das hat mich auch total fasziniert. Jesus hat gesagt, dass er gekommen ist, um das Leben im Überfluss zu geben. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist das, was du hast in deinem Leben? Was wäre das Erste, das dir in Sinn kommt? Gold, Silber, dein Haus, dein Job? Was ist das, was du hast? Der Petrus hat dir erkannt, was das Wichtige ist, was es zu haben gilt, nämlich Jesus. Er sagt, das, was ich habe, und das ist eben Jesus, das gebe ich dir. Er lebte so in diesem Überfluss von Jesus, in dieser Kraft, wo ihm der Heilige Geist geschenkt hatte, dass er nicht anders konnte, als das weiterzugeben. Und in diesem Sinne spricht er zu diesem Mann und sagt ihm, steh auf. Und hier staune ich, ganz ehrlich. Das braucht Mut. Ich habe schon häufig, war ich dabei und habe auch schon oder auch beobachtet, wie heutzutage Christen teilweise für Heilung beten. Wir sind da extrem vorsichtig. Der Petrus macht nicht so, und fühlst du dich jetzt schon ein bisschen gekräftigt? Dann probieren wir es vielleicht mal mit aufstehen. Nein. Der Petrus spricht es aus im Namen Jesus, du stehst jetzt auf, packt ihn bei der Hand und zieht ihn rauf. In dem Moment werden seine Gelenke gestärkt und seine Füße haben Kraft, sodass er aufstehen kann. Was braucht es, um so etwas zu machen? Es braucht zwei Sachen, aber ich erwähne erst nur eins. Glaube. Glaube im Sinne von Hebräer 11,1, wo ein Festhalten ist an dem, was man nicht sieht. Ich sehe es noch nicht, aber ich glaube, dass Gott das machen kann. Das ist der Moment, wo Gott auch etwas tun kann. Jesus hat immer wieder betont, wie wichtig der Glaube ist, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Nicht nur wichtig, es ist die Voraussetzung überhaupt, dass Gott wirken kann. In Markus 16, 17 und 18, den möchte ich kurz vorlesen, hat Jesus zum Beispiel Folgendes gesagt. Folgendes Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken. Und das wird ihnen nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Es wird die begleiten, die glauben. Und ich bin überzeugt, es meint nicht nur in dem Sinne diejenigen, die an Jesus glauben und ihm ihr Leben übergeben haben. Weil wer das tut und sein Leben Jesus übergibt, der muss in dem Sinn von da an eigentlich in diesem Glauben leben. Glauben macht den Weg frei, dass Gott wirken kann. Hätte Petrus nicht diesen Glauben gehabt, hätte er nicht so mutig einfach gesagt, so und jetzt stehst du auf im Namen Jesu. Was mich wiederum ermutigt, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so jetzt das mit dem Glauben hört, dann wird man sofort ein bisschen, fühlt man sich unter Druck gesetzt. Ah, in dem Fall liegt es an meinem Glauben und ich muss jetzt irgendwie an dem arbeiten. Was mich ermutigt, ist, dass Jesus gesagt hat, es braucht nur ein Senfkorn Glaube. Ganz ein kleines Glitze, ja immer, ein bisschen Glaube. Nicht viel. Aber es braucht den Glauben, damit Gott durch uns wirken kann. Im Fall von dieser Geschichte finde ich noch ganz spannend, dass Petrus sogar betont, dass es Gott in dem Mann Glauben geweckt hatte. Also Gott hatte eine Voraussetzung, sagt Petrus, war, dass dieser Mann auch geglaubt hatte. Und übrigens sieht man das ganz viel bei Jesus, wenn er Menschen geheilt hat, steht, und als er sah, dass er glaubte. Also der Glaube ist nicht nur von dem, wo etwas tut, zentral, sondern auch der, wo von Gott etwas empfängt. Der Glaube, auch wenn er nur so groß ist wie ein Senfkorn, der kann Berge versetzen, hat Jesus gesagt. Die Frage ist, glauben wir das? Halten wir uns an dieser Verheißungen fest, die Gott gegeben hat, oder haben wir das schon längst abgehakt und gesagt, das mag für andere stimmen, das mag für andere Länder stimmen, aber in meinem Leben stimmt das nicht und gehen darum frustriert vielleicht, weil wir in unserem Leben mit Gott so wenig erleben. Ich möchte uns ermutigen, wieder zu glauben, viel mehr zu glauben. Im Sinne, dass wir sagen, ich möchte mich in aller meiner Schwäche und Zweifeln und Unsicherheiten an Gottes Verheißungen festhalten. Und wenn ich nicht kann, dann bitte ich Gott, schenk mir mindestens diesen Senfkorn-Glauben, damit ich mich an dir festhalten kann und mich von dir gebrauchen kann. Weil wenn der Petrus nicht geglaubt hätte, hätte er niemals gesagt, und jetzt im Namen Jesu steh auf und geh umher. Dann hätte er ihm vielleicht gesagt, hey, weißt du was, wir gehen zurück, wo wir uns versammeln und ich schaue, ob ich dir irgendwas organisieren kann. Ich hole dir einen Mantel oder weiß nicht was, ich mache dir etwas Gutes, ich bringe dir eine Suppe. Aktivismus. Ganz häufig entsteht christlicher Aktivismus eigentlich aus Unglaube. Man probiert ganz vieles zu machen, um zu überdecken, dass man eigentlich nicht mehr vertraut, was Gott alles tun kann. Glaube, wie gesagt, ganz zentral. Und dann der nächste Punkt, den ich hervorheben möchte in dieser Geschichte, wo mich auch wieder herausfordert, ist, dass sie die Gelegenheit wahrnehmen, um Jesus zu verkündigen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass der Petrus und Johannes verschiedene Optionen gehabt haben. Sie können sagen, hey, eigentlich wollen wir ja beten gehen, jetzt gehen wir beten. Stur weiter mit ihrem Ziel, oder? Oder sie hätten auch sagen können, hey, wir wollen jetzt uns nicht im Mittelpunkt stellen, wir verschwinden jetzt. Oder er hätte eine Show starten können und sagen, hey Leute, wir sind die coolen Typen, jetzt machen wir eine Party. Aber Petrus nimmt die Gelegenheit wahr, wo ganz deutlich wird, dass er sich nicht selber in den Mittelpunkt stellt, sondern Jesus. Diese Predigten in der Apostelgeschichte sind grundsätzlich Zusammenfassungen. Darum sind sie manchmal auch ein bisschen holprig, wenn man sie einfach so liest und denkt, boah, wie hat er jetzt das alles so erzählt? Also der Lukas hat das ziemlich sicher zusammengefasst und die wichtigsten Punkte gebracht. Und die Punkte, die Petrus da bringt, wir haben jetzt nicht die Zeit, das alles im Detail anzuschauen, finde ich aber total faszinierend. Einerseits, wie Petrus ganz mutig und deutlich Jesus in den Mittelpunkt stellt. Im Gleichen aber ist er sehr mutig, indem er ganz klar eigentlich seinen Finger auf die Leute zeigt. Er sagt, hey, ihr habt diesen Jesus umgebracht. Ihr habt diesen Jesus abgelehnt. Aber Petrus hebt hervor, aber wisst ihr was? Dieser Jesus hat von Gott eine ganz große Macht bekommen. Das lesen wir im Vers 13. Da sagt der Petrus, nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Und auch das ist wieder eine zentrale Voraussetzung, wenn wir uns von Gott benutzen wollen lassen. Es geht wieder um diesen Punkt, weiß ich, was ich habe, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Was habe ich in Jesus? Und der Petrus und Johannes, sie sind in einer Haltung unterwegs, dass Gott Jesus erhöht hat und ihm ganz viel Macht gegeben hat. Es ist nicht dieser Jesus, der vor kurzem noch von den Menschen rumgeschubst wurde, von den Menschen verspottet wurde, von den Menschen respektlos behandelt wurde. Nein, es ist nicht mehr dieser Jesus. Dieser Jesus ist nun von Gott erhoben worden und hat alle Macht. Mir scheint es manchmal, dass wir allzu häufig uns zu fest auf diesen Jesus bis zum Kreuz fokussieren. Und es ist ganz wichtig, die ganze Geschichte natürlich. Aber der Jesus, der aktuell herrscht, ist der erhöhte Jesus. Und wenn ich mit diesem erhöhten, mächtigen Jesus unterwegs bin, macht mich das extrem mutig. Weil ich weiß, er ist von Gott groß gemacht worden. Und in diesem Sinne zeigt auch Petrus, dass das Ganze kein Unfall war. Er sagt am Schluss auch ziemlich versöhnlich zu seinen Zuhörern, hey, ich weiß, ihr habt gar nicht gewusst, was ihr gemacht habt. Ihr seid, ja, war euch nicht bewusst, was ihr da verbockt habt. Aber Gott hat einen Ausweg gehabt, er hat Jesus auch verstehen lassen. Und jetzt ist es an euch, umzukehren. Euch von eurer Ablehnung von Gott und von Jesus zu einer Hinwendung zu ihm, euer Leben zu verändern. Das ist das, was die Bibel unter Buße versteht. Eine Umkehr, wo ich mein Leben, wo ich auf mich selber fokussiert bin, wo ich weg von Gott bin, sage ich, möchte mich jetzt zu Gott hin ausrichten. Und hier ruft der Petrus seine Leute dazu auf. Und er macht gleich deutlich, dass es nicht darum geht, dass man selber ganz viel erlebt, dass man selber dann im Mittelpunkt steht, damit es euch gut geht. Er sagt das nicht zuerst. Er sagt, besinnt euch auf die Verheißung, die wir als Volk Israel bekommen haben. Und die Verheißung, die das Volk Israel bekam, beziehungsweise der Abraham, war, dass sie ein Segen sein sollen für die ganze Welt. Und trotzdem ist das ein genialer Gedanke. Gott möchte uns herausrufen, um für andere Menschen ein Segen zu sein. Wow. Und wenn das stimmt, was Jesus gesagt hat, dass wir gesegneter sind im Geben als im Nehmen, ist das ein Riesensegen. Und doch schließt auch Petrus die Predigt mit dem Satz, Jesus im Vers 26, Jesus möchte euch segnen und jeden von euch, der sich von seinen verkehrten Wegen abwendet, wird seinen Segen erfahren. Der Weg mit Jesus, der kostet ganz viel. Das sehen wir auch bei diesen Aposteln. Nächsten Sonntag werden wir sehen, wie der Petrus dann recht drankommt und bedroht wird. Sie haben viel Verfolgung erlitten. Und es war nicht einfach nur immer toll, in dieser Situation drin zu sein. Ich wünsche mir manchmal, diese Wunder mitzuerleben, aber ich frage mich dann, bin ich auch bereit, alles andere zu tragen, wo man sich dann freut, wenn man verprügelt wird für Jesus. Das ist ganz bequem, unser Schweizer Leben manchmal. Der Petrus wusste aber auch, dass trotz all dem Gott uns durch Jesus segnen möchte. Und dazu lädt er die Menschen ein. Und dazu möchte ich dich auch einladen. Einerseits, wenn du vielleicht, wie gesagt, dich von Gott schon von gewissen Sachen wie abgewendet hast und gesagt hast, hey, das passiert heute nicht mehr, Gott wirkt nicht mehr. Dass dein Leben vielleicht durch Unglauben geprägt ist, dann möchte ich dich einladen, lass dich wieder ganz auf Gott ein. Aber wenn du dich noch gar nie für Gott entschieden hast, möchte Gott dich auch heute einladen, dir sagen, hey, kehr um, komm zu deinem himmlischen Vater und lass dich von ihm zu seinem Kind, der Sündenvergebung geben. Gott möchte uns immer wieder zu sich rufen. Egal wo wir stehen, sind immer wieder gerufen, zu ihm zu kommen. Nun ist aber die Frage, mit der möchte ich dann schließen, genügt all das, was wir jetzt gesagt haben? Einerseits, dass ich lebe im Wissen, was ich habe und die Bereitschaft habe, das weiterzugeben, dass ich weiß, hey, boah, die Fülle, die Gott mir gibt. Oder dass ich dann auch sensibel unterwegs bin, dass ich die Not in meinem Umfeld wahrnehme. Dass ich bereit bin, mich bremsen zu lassen und nicht einfach wegschaue, wenn Gott vielleicht meinen Blick auf etwas richtet. Dann braucht es den Glauben, das habe ich betont. Und dann die Gelegenheiten ergreifen, um Jesus zu verkünden. Kann ich das wie ein Rezept dem nachgehen und dann einfach, bang, passieren die Wunder? Was ist hier der Schlüssel? Was ist hier der Knopf, würden vielleicht ein paar denken. Für das möchte ich euch gerne ermutigen, vielleicht dann zu Hause mal Johannes 5 durchzulesen. Da zeigt uns Jesus, wie sein Programm verlief. Wie er wusste, wann ist etwas dran und wann nicht. Und wenn schon Jesus davon abhängig war zu wissen, wann ist jetzt etwas dran? Dann noch viel mehr wir, wo heute doch noch mit vielen Fehlern zu kämpfen haben. Wir haben aber genauso den Geist, den Jesus geführt hat, der uns auch heute selbst auch führt. Und Jesus hat zum Beispiel im Johannes 5,30 gesagt, ich kann von mir aus nichts selbst tun. Oder weiter sagt er im Vers 19 vom Kapitel 5, der Sohn kann von sich aus selbst nichts tun, er tut nur, was er dem Vater tun sieht. Jesus hat nur dort gewirkt, wo Gott am Werk war. Und wie finde ich jetzt heraus, wo Gott am Werk ist? Das genau führt uns wieder zurück ins Gebet, in diese Verbindung mit dem Vater, in diese enge Beziehung mit Gott durch seinen Geist, wo ich darum ringe, dass Gott mich da benutzen darf, aber auch Gott frage, Gott, wo möchtest du wirken? Und hier bin ich noch ganz fest am Lernen. Ich bin ein Macher und ich finde, Gott ist sehr gnädig. Ich glaube, ganz häufig kann Gott mit uns auch arbeiten, wenn wir manchmal nicht mal so in dem Bewusstsein unterwegs sind. Und trotzdem möchte ich nicht so unterwegs sein. Was ich mir je länger, je mehr für mein Leben wünsche, und da werde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben dran sein und lernen, ist, dass ich sage, Gott, ich möchte grundsätzlich an der Baustelle sein, wo du bist. Weil dann ist vieles viel weniger verknorzt. Wenn Gott dort ist und ich noch sein Assistent bin ein bisschen, dann geht was. Und da muss ich nicht wie verrückt pickeln, wie man Schweizerdeutsch sagt, oder arbeiten, mich in irgendetwas verkrampfen. Dann bin ich einfach ein Assistent von Gott und lasse mich von ihm gebrauchen. Und was mache ich, um das in dem drin zu wachsen? Ich möchte in meiner Beziehung zum Vater und zu anderen Christen wachsen. Ich möchte meine Verbindung zu Gott vertiefen, dass ich so dran bin beim Vater, dass ich wirklich spüre, hey, diese Person musst du ansprechen. Dass ich aber auch spüren kann, hey, diese Person ist jetzt nicht dran. Weil es ist nicht so, man kann dann auch in den Stress kommen, dass man plötzlich meint, alles muss mich bremsen können. Und man kommt dann nirgendwo hin und man sieht auch keine Frucht. Das Ziel ist, dass wir spüren und lernen, uns von Gottes Geist führen zu lassen, um zu wissen, Gott möchte jetzt genau hier mich gebrauchen. Und wenn Gott uns das zeigt, dass wir auch dann bereit sind, die Chance zu nutzen. In diesem Sinne möchte ich schließen und möchte heute wieder mit Fragen schließen. Wie bist du unterwegs? Lebst du aus dieser Fülle heraus, die Gott dir geben möchte? Ist Jesus das, was du hast? Und bist du so erfüllt, dass du sagst, hey, ich muss, ich kann nicht anders, ich möchte das weitergeben? Möchtest du von dir sagen, hey, dort, wo Gott wirkt, da möchte ich auch sein? So wie Jesus von sich gesagt hat, er kann nichts tun, als das, wo er den Vater tun sieht. Bist du bereit, dich da in deine Beziehung mit Gott zu investieren? In die Beziehung mit anderen Christen, wo dich auf diesem Weg ermutigen und auch ermahnen, dir helfen zu wachsen in diesem Ganzen? Und dann ist die Frage, wenn wir im Alltag unterwegs sind, sind wir bereit, uns einfach rausnehmen zu lassen von Gott? Uns zeigen zu lassen, hey, da ist jetzt etwas dran für dich. Und wie gesagt, wir brauchen da Gottes Führung, sonst machen wir uns kaputt und werden an einem Helfersyndrom untergehen, weil wir meinen, wir müssen überall jetzt irgendwas, jede Chance, die irgendwie läuft, packen. Um das geht es nicht. Es geht darum, die Chancen zu packen, die Gott uns präsentiert und sagt, hey, hier bin ich dran und ich möchte jetzt das mit dir machen. Erwarte Großes und halte einfach fest an diesen Verheißungen, die Gott uns gibt. Und lass dich nicht entmutigen, wenn du eine Spannung spürst zwischen dem, was du auch hier liest, und deinem Alltag. Halte fest im Glauben, dass Gottes Verheißungen wahr sind und auch in deinem Leben eine Realität werden können. In diesem Sinn möchte ich schließen. Es gibt jetzt dann noch die Chance für Ergänzungen, Fragen. Und nachher werden wir dann direkt in Lobpreis einsteigen. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich möchte Danke sagen. Danke für die Apostelgeschichte, wo uns herausfordert, uns ja, ziemlich krass erscheint in unserem Alltag heute. Aber danke, dass du uns damit ermutigen möchtest. Und dass wir daraus lernen können, dass es einfach gewisse Prinzipien gibt, die wir heute noch einsetzen können, um uns von dir gebrauchen zu lassen. Herr, ich bitte dich für unsere Gemeinde, für unseren Ort, Fredikon und Umgebung, dass wir so unterwegs sein dürfen, dass wir wirklich unser Umfeld noch viel mehr im positiven Sinne auf den Kopf stellen können, indem wir Menschen mit deiner guten Botschaft erreichen. Vater, schenk uns die Bereitschaft, uns einfach ganz dir hinzugeben, so wie es Petrus und die Jünger damals gelebt haben. Amen.